Ja, hallo von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute mit euch weitermachen darf im Buch 1. Samuel. Zum Anfang würde ich noch kurz beten und dann starten wir. Großer Gott, wir versammeln uns um dein Wort. Und wir wissen, Herr, wenn du nicht zu uns redest, dann kommt nichts in unserem Herzen an. Und so ist es mein Wunsch jetzt. Gott, rede bitte du zu uns. Amen. Normalerweise, wenn ich mein Thema beginne, dann überlege ich mir irgendwie eine Geschichte, eine Story, irgendein Ereignis, um euch abzuholen und irgendwie so einen Bogen zum Thema zu schlagen, also auch so ein bisschen vielleicht die Aufmerksamkeit zu fangen, sage ich mal. Das Schöne ist, in 1. Samuel brauche ich das nicht, denn wir lesen eine Geschichte und ganz ehrlich, ich finde die Geschichte, die wir uns heute anschauen, ich finde die mega cool. Ich habe mich sehr gerne damit beschäftigt. Wir schauen uns heute Kapitel 5 und 6 an. Michi hat letztes Mal den Start gemacht, da das relativ viel Text ist. Ich muss so ein bisschen schon noch vom Kapitel davor anfangen, damit wir den Zusammenhang checken. Will ich jetzt hier nicht 2,5 Kapitel vorlesen, sondern habe mich entschieden, die Geschichte sozusagen in eigenen Worten wiederzugeben. Du darfst das gerne nachlesen und prüfen, ob das auch stimmt dann. Und nachher schauen wir uns dann einzelne Passagen auch an. Also Israel kämpft gerade wieder gegen die Philister, irgendwie die zwei Völker, die haben es nicht so ganz miteinander, aber sind halt Nachbarn, deshalb knallt es oft. Und in diesem ersten Aufeinandertreffen schlagen die Philister die Israeliten und töten 4000 Mann von denen. Israel ist irgendwie ein bisschen ja, perplex, ein bisschen durcheinander, so ist nicht irgendwie Gott auf unserer Seite, wie kann das sein? Aber gute Lösung, sie holen die Bundeslade. Wir haben eine coole Idee, holen wir Gott zu uns ins Lager, dann kann nichts schief gehen. Und so, das hat Michi letztes Mal gesagt, so holen sie diese Bundeslade in ihr Lager mit den Priestern, allem drum und dran. Und als diese Lade in das Kriegslager einzieht, da bricht es in Jubel aus. Ey, da steht es, ey, die Erde bebt, die Soldaten rasten aus. Das eskaliert völlig so, dass in dem Lager irgendwo, sonst wo, die Philister mitbekommen, was geht da ab. Und die Philister erfahren, hey, die Bundeslade ist ins Kriegslager der Israeliten gekommen und auf einmal bricht bei denen, fast schon, man könnte sagen, es bricht Panik aus. Die Philister sind niedergeschlagen und sie sagen, da steht drin, Gott selbst ist in den Kriegslager gekommen. Ich finde es überkrass, sie sagen, Gott selbst ist in ihr Lager gekommen. Und die Philister wissen ziemlich gut Bescheid eigentlich. Die Philister wissen Bescheid, denn sie haben einiges erlebt. Sie sagen, hey, das ist der Gott, der die Ägypter vernichtet hat. Das ist der Gott, der die Ägypter hat bluten lassen, der sie geschlagen hat. Am Ende hat er die alle ausradiert. Der hat aus einer Weltmacht, die hat er zusammengestampft. Das ist der Gott, wo diese Bundeslade um Jericho rumgelaufen ist und die ganze Festung ist eingestürzt. Dieser Gott wurde mit der Lade, die sind in den Jordan rangelaufen und der Jordan bleibt einfach stehen. Riesiger Fluss, nicht so die Rems, und das ganze Ding bleibt einfach stehen und die ziehen durch. Sie sagen, hey, wir haben gesehen, wie diese Lade mit den Israeliten in Kanaan eingezogen ist und alle Völker vor denen wurden einfach nur vernichtet. Egal wie mächtig sie waren, egal wie groß die Stadt war, alles egal, wenn diese Lade einzieht, wird alles wegradiert. Und sie sagen, und jetzt ist die hier. Und es macht sich Panik breit und sie sagen, wir sind verloren. Gegen diesen Gott können wir nicht bestehen. Aber, und Michi hat es auch gesagt, die Philister sagen, hey, was sollen wir machen? Kämpf um dein Leben. Sag, hey, lieber vielleicht tot als versklavt von denen. Und die Philister gehen in diesen Kampf und auf einmal passiert das Unerwartete. Sie siegen. Sie kämpfen um ihr Leben und sie schlagen die Israeliten richtig hart. In der ersten Schlacht haben sie 4000 Mann getötet. In diesem Aufeinandertreffen töten sie 30.000 Israeliten und zerschlagen den ihr Heer in alle Teile. Aus der Todesangst in den Freudentaumel, könnte man sagen. Sieg, Beute, Gold, alles, was sie sich wünschen und den Gott der Israeliten. Den haben sie auch, denn die Bundeslade nehmen sie mit. Alles, was man sich wünscht. Und so diese Philister im Freudentaumel, ey, die sammeln ein, was es zu holen gibt. Die machen da keine halben Sachen. Die Lade, Riesenfreude, jetzt ist es auf unserer Seite. Dieses mächtige, was weiß ich, Gerät, Symbol, Gottheit, irgendwas. Und sie nehmen das mit. Sie nehmen das nach Aschdod, das ist eine große, mächtige Stadt. Das Philisterland war aufgeteilt in so Städtegebiete. Und in Aschdod, da haben sie einen schönen Tempel ihres eigenen Gottes Dagons. Und da stellen sie auch die Lade Gottes rein. Aber am nächsten Morgen, da ist Dagon seine Statue umgekippt. Die liegt auf einmal vor der Bundeslade. Die kommen da morgens rein und der Dagon, der liegt vor der Bundeslade. Und sagen, okay, weiß nicht, kann mal passieren. Die stellen ihn wieder auf. Am nächsten Tag kommen sie wieder rein. Dagon liegt wieder vor der Bundeslade. Aber dieses Mal fehlt der Statue der Kopf und die Hände. Die liegen auf der Türschwelle draußen. Und damit beginnt das Chaos im Land der Philister. Weil es kommt eine Krankheit über das Land, die Menschen, so steht es drin, die Menschen bekommen Beulen und viele sterben. Und das Elend, das greift um sich und in Aschdod breitet sich das aus, eine große Stadt, und sie sagen, hey, irgendwie hängt es, glaube ich, mit dieser Lade zusammen. Schick die weg. Und so packen sie diese Lade ein, sagen, hey, nächste Stadt der Philister, es soll einfach woanders hin, aber nächste Stadt, selbes Spiel. Die Lade kommt an und es geht los. Die Menschen bekommen Beulen, die Menschen quälen sich, die Menschen sterben wie, die fliegen weg. Und so geht es weiter, weiter, nächste Stadt. Das soll dann nach Ekron. Als die Menschen dort sehen, dass die Lade zu ihnen gebracht wird, dann schreien die aus Angst. Die schreien und sie rufen, sie wollen uns umbringen, denn sie bringen die Lade zu uns. Die Menschen sehen die schon von Weitem und sagen, ey, die wollen uns umbringen. Wir sind auch Philister, kommt schon, behaltet die bei euch. Wir wollen die auch nicht haben. Und so versammeln sich die Fürsten der Philister, sagen, hey, so kann es nicht weitergehen, keiner will die haben. Wenn die die nur von Weitem sehen, rasten die Leute aus. Und die Philister sagen, was sollen wir machen? Und sie holen ihre Wahrsager und Magier und fragen, hey, was ist zu tun? Gebt uns einen Rat, ihr seid unsere Weisen, ihr seid die Magier. Und auch hier wieder interessanterweise, die Magier wissen auch ziemlich gut Bescheid. Obwohl die von den Philistern kommen, die wissen Bescheid und sagen, hey, seid nicht so dumm wie die Ägypter. Die Ägypter haben sich die ganze Zeit geweigert, auf diesen Gott zu hören. Und ihr habt gesehen, was mit denen passiert ist. Sagt, macht es nicht. Gebt die Bundeslade zurück. Aber ihr müsst ein Opfer mitgeben, quasi als Entschuldigung. Ihr habt jetzt was falsch gemacht, ihr habt die einfach mitgenommen, das durftet ihr nicht. Ihr müsst 5 Beulen aus Gold und 5 goldene Mäuse machen, dann die in eine kleine Schatzkiste rein, 9 Wagen zusammenzimmern, 2 frische Kühe, die dürfen noch nichts getragen haben und die müssen 2 Kälbchen haben, die spannt ihr davor. Und dann Bundeslade drauf. Und dann sagt er, und dann macht ihr das so. Ihr tut die Kälbchen dorthin führen, in unser Philisterland, in ihren Stall. Und dann lasst ihr die Kühe los. Und jeder, also das, so viel Verständnis hat jeder von Tieren, dass eine Mutter immer zu den kleinen, also zu seinem kleinen Tier geht. Meistens. Aber bei Kühen immer. Das ist klar. Und sie sagen, okay, genauso machen wir es. Und die sagen, hey, wenn die Kühe dann nicht zu ihren Kälbchen gehen, sondern nach Israel laufen, dann wisst ihr, das war Gott. Der hat euch diese Plage geschickt. Und damit wird es erledigt sein. Wenn die Kühe umdrehen und einfach zu ihren Kälbchen in den Stall reinlaufen und die Lade mitnehmen, dann war es Zufall, dann hat es nichts zu sagen. Genauso machen die Philister das und sagen, hey, Hauptsache weg mit diesem Ding. Okay, Hauptsache weg. Die zimmern den Wagen zusammen, Kühe davor, Geschenke in die Schatztruhe, alles auf den Wagen. Die machen sogar, wenn man den Text liest, sie machen viel mehr Goldgeschenke, als die Magier sagen. Die wollen auf Nummer sicher gehen. Die sagen, Hauptsache weg. Egal. Und dann kommt der Moment, die Kühe stehen davor, ihre Kälbchen schreien da hinten nach ihnen und dann lassen sie diese Kühe los und die laufen direkt los Richtung Israel. Und es steht im Text, so cool finde ich, da steht, die Kühe schlugen direkt den Weg nach Israel ein. Sie brüllten unentwegt, aber sie wichen weder zur rechten noch zur linken ab vom Weg. Sozusagen, man merkt, ey, gegen ihren Willen, die Kühe schreien und sie schauen vielleicht zu ihren Kälbchen, aber ihre Beine laufen einfach dorthin. Die Lade geht nach Hause. Die Fürsten der Philister, die begleiten die Lade, um sicher zu gehen. Klappt das Ganze jetzt auch und so? Und als sie sehen, die Lade geht über die Grenze, die Kühe laufen darüber zu den Israeliten und die nehmen diese Bundeslade in Empfang, da gehen sie zurück und sagen, damit ist die Sache für uns erledigt. Unser Text geht noch ein bisschen weiter, aber ich will erstmal nur bis hierher gehen, um zu gucken, ja, 3 Punkte, was haben wir denn jetzt von diesem alten Text, von dieser, also ich finde schon eine ziemlich coole Geschichte, aber was nützt uns das? Mein erster Punkt ist, sehr gut, es klappt heute hier mit dem Dingsbums. Gott hat auch noch einen Platz im Tempel der Philister. Die Philister waren ja keine Unwissenden, wenn es um Gott ging. In Kapitel 5, da haben wir gesehen, sie fürchten sich vor dem Gott der Israeliten. Sie fürchten sich vor diesem Symbol. Als das ins Lager kommt, die Philister, das ist nicht dann so, ja komisch, da kommt sowas, sondern die Philister wissen ganz genau Bescheid. Sie wissen das, dass was dieser Gott getan hat, sie hatten es gesehen. Sie hatten gesehen, wie Gott die Völker Kanaans ausgerottet hat. Sie haben auch gesehen, was für einen Segen Israel erhalten hatte. All das haben sie gesehen und jetzt erkennen sie, das hat ja auch was mit dieser Kiste zu tun. Und diese kommt jetzt hierher. Und jetzt ist diese Kiste zufällig in meinen Besitz geraten. Ich hätte nie damit gerechnet. Wir haben so viel über diesen Gott gehört und wissen da eigentlich Bescheid, aber jetzt ist die bei uns. Und jetzt haben sie diese tolle Möglichkeit und sie haben auch einen richtig schönen Tempel. Jetzt muss ich meinen Ständer hier nur festmachen, weil sonst kippt mir das Ding hier gleich runter. Entschuldigt bitte kurz. So, jetzt. Sie haben einen ziemlich schönen Tempel in Aschdod. Der ist riesig. Der ist toll. Der ist geschmückt. Der Tempel von Dagon. Und diese Philister sind bereit, die Türen zu öffnen für diese neue Gottheit. Und sie stellen diese Bundeslade direkt neben Dagon. Ja? Das war der Hauptgott der Philister. Nur mal kurz als Info. Dagon, der Hauptgott der Philister, halb Mensch, so Oberkörper Mensch, Unterkörper Fisch. Und ja, klingt nicht so toll, sieht auch nicht so toll aus. Aber die fanden das voll cool. Und das war so der Hauptgott von den Philistern. Und das war auch wirklich ein ganz wichtiger Gott bei ihnen. Sie haben sich sehr mit dem identifiziert. Dagon, das war wirklich was Wichtiges für sie. Sie dienten ihm, sie opfern ihn, sie verehren ihn. Und jetzt kam Gott auch noch dazu. Man könnte eigentlich sagen, hey, was für eine Ehre. Oder? Also, die Philister sind ein mächtigeres Volk, vielleicht sogar reicher. Vom Wüstenzelt, hey, in einem riesigen Palast. Ist das nicht irgendwie ein Upgrade für die Bundeslade? So was Tolles, was die dort machen. Die Philister sind voll nett. Die kannten den bis gerade gar nicht und sind bereit zu sagen, hey, ich mache meine Tore auf und ich stelle dich dorthin. Verehrung, Opfer, Anerkennung, all das würde auch Gott zukommen in diesem schönen Tempel in Aschdod. Ein weiteres Volk, welches Gott verehren würde. Eigentlich doch eine Erfolgsgeschichte, jetzt so aus Bundeslade Gottes Sicht. Eigentlich klingt es am Upgrade. Aber Gott hat kein Interesse daran. Und das sehen wir an dem, was mit den Philistern passiert und was mit ihrer Gottheit passiert. Genauer will ich darauf in meinem zweiten Punkt eingehen. Aber hier ist schon mal so ein Bogen zu uns auf heute in meinem ersten Punkt. Nämlich will ich so ein bisschen die Parallele sagen, hey, was hat die alte Geschichte mit uns heute zu tun? Wäre ja schön, also lesen wir eine alte Geschichte. Aber die Frage ist, was will der Text mir vielleicht sagen? Was sagt dieser tausende Jahre alte Text? Und ich finde, wo ich das gelesen habe, da dachte ich mir, hey, heute denken doch so viele Leute genau wie die Philister. Genau wie die Philister. Sie sehen das Leben von anderen, von Christen, jetzt ist es vielleicht gerade andersrum, wie das, was Max gesagt hat, dass Leute, die vielleicht keine Christen sind, manchmal auch auf Christen schauen und sagen, das hätte ich auch gern. Und ich kann dir sagen, ich habe schon echt mit einigen Leuten geredet, die keine Christen sind und die, wenn man ehrlich ist, ihr Leben ziemlich kaputt gemacht haben. Oben am Büchertisch, da lag mal so ein Buch, ich weiß nicht, ob es noch da liegt, so wie du dein Leben bis 30, keine Ahnung, verkorksen kannst oder versauen kannst. Und die Leute haben das konsequent durchgezogen. Okay, die haben es durchgezogen, die dachten, ich kann selber, ich mache das, worauf ich Lust habe, ich ziehe es durch, ich folge meinen Wünschen und so. Und sage ich, hey, ja, also es ist dein Leben, du darfst es machen. Aber jetzt, 15, 20 Jahre später, treffe ich die wieder. Und dann unterhalten wir uns und wenn man mit denen dann ehrlich redet, dann sagen viele von denen, weißt du, was du hast, hätte ich auch gern. Die sagen, guck mal, du hast deine Wohnung, du hast eine Frau, die dich liebt, du hast tolle Kinder, du hast ein geregeltes Leben, du hast einen schönen Job, hast tolle Gemeinschaft und echte Freunde. Und die sagen, weißt du, das würde ich mir auch gern wünschen. Eigentlich das, was du lebst, das war mein Plan. Und ich habe es probiert, aber ich habe es voll verbockt. Ich habe nichts davon. Ich stehe vor einem Scherbenhaufen. Und denen sage ich dann, das habe ja nicht ich gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt voll das Brain wäre und mit 15 dann so einen tollen Lebensplan hatte, der dann jetzt voll genial aufgegangen ist. Und ich habe halt, was weiß ich, die Wirtschaft beobachtet und bla bla. Quatsch. Was ein Blödsinn. Ich habe gesagt, Gott, ich will nach deinem Wort leben. Ich habe manchmal gesagt, hey, hör nicht auf deinen Verstand, sondern hör auf Gottes Wort. Und das habe ich gemacht, ganz einfach. Deshalb stehe ich jetzt hier. Und dann denken sich manche, das will ich auch haben. Von diesem Gott, der scheinbar so einen Segen schenken kann, der scheinbar so mächtig ist und so tolle Sachen hat, das will ich auch haben. Warum nicht? Und dann geht man mal in die Kirche, kauft eine Bibel, hört vielleicht auf Spotify meine Worship-Song, Worship-Playlist auch mal hinzufügen. Warum nicht? Hey, Gott hat auch noch Platz bei mir. Und dann packen wir den mit rein. Dann sagen die Leute so, hey, doch, ich finde, das klingt ganz gut. Und guck mal, ich habe mir eine Bibel gekauft und manchmal höre ich mir so einen Podcast an und so. Aber der Rest, der bleibt, wie er ist. Dagon, sozusagen, steht immer noch an seinem Platz. Es hat sich nichts geändert. Es kam noch was dazu. Sie haben die Bundeslade Gottes, dachten sie, die trage ich mit rein, die stelle ich dazu. Und Dagon steht an seinem Platz und Bundeslade steht an seinem Platz. Und toll ist in diesem Tempel, wunderschön. Aber so geht Nachfolge nicht. So geht Christsein nicht. Als könnte ich meiner Frau erzählen, du, ich stehe jetzt auf Polygamie. Und, aber hey, keine Auswirkungen auf unsere Ehe, wenn hier halt noch eine Frau lebt. Komm schon, den Schwachsinn könnte man sich nicht mehr selber glauben. Warum denken wir, bei Gott können wir es machen? Warum denken wir, bei Gott, da könnten wir so tun, dass noch vielleicht Dagon auch noch dastehen darf? Ist doch okay, das hat keine Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott, wenn der Dagon noch dasteht. Schwachsinn. Aber trotzdem glauben wir es oft. Gott, wir lieben dich. Dagon, gut, dass du da bist. Das ist schön. Aber Gott sagt, hey, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20. In der Bibel steht, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, ich und niemand. So steht es in 5. Mose 4. Und er sagt eine krasse Stelle in Lukas 14, da steht, wer nicht hasst Vater und Mutter, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Das bedeutet, wenn irgendwas auch nur ansatzweise auf der Stufe mit mir steht, mit Gott, dann bist du nicht mein Jünger. Dann steht dort Dagon und den kannst du nennen, wie du willst. Gott oder Dagon, es gibt kein Gott und Dagon. Wer mit Gott leben will, der muss alles andere ausräumen, der muss alles andere weg. Doch die Philister machen es nicht. Die Philister machen es nicht, sie lassen Dagon stehen und so passiert etwas. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, den habe ich genannt. Gott ist getrennt von seinen Nachfolgern. Ich habe es mal so ein bisschen provokant eingeschrieben. Jetzt denkst du vielleicht, hey, was hat das jetzt zu sagen? Gott ist getrennt von seinen Nachfolgern. Ist nicht irgendwie Gott immer bei uns? Sagt er nicht so schöne Sachen wie, ich bin bei euch alle Tage und so, wo 2 oder 3 zusammen sind, dann bin ich auch da und sowas. Wieso ist jetzt Gott eigentlich getrennt von seinen Nachfolgern? Aber ich will euch das erklären. Das Bildnis von Dagon und die Bundeslade, die standen jetzt also in diesem Tempel der Philister zusammen. Die Philister mögen diese Lade, die finden die cool und die ist schön und wertvoll und mächtig und sie wissen das. Das haben wir auch gesehen, aber jetzt kommt dieses große Aber, denn sie sagen, aber Dagon ist ja stärker als Gott. Die Philister sagen, Dagon ist aber mächtiger als Gott. Als dieser Kampf davor, dieser Krieg ausgebrochen ist, da hat nicht ein Krieger Achish gegen einen Krieger Elisma gekämpft. So könnten jetzt vielleicht 2 so fiktive Kämpfer gehießen haben, der eine Philister, der andere Salet. Aber darum ging es nicht. Diese 2 Typen haben vielleicht sich auf dem Schlachtfeld getroffen und haben versucht, sich den Kopf einzuschlagen. Aber eigentlich, es geht nicht darum, was will jetzt der Achish, was sind dem seine Belange und seine Ziele und seine Träume und wo knallt. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nicht um die 2 Personen. Es geht ja eigentlich um 2 Völker. Hier kämpft nicht Achish gegen Elisama, sondern es kämpft Israel gegen die Philister. Das ist ein ganz anderer Krieg, ist auf einer ganz anderen Ebene. Die persönlichen Belange sind hier egal. Aber, wenn wir uns das noch genauer anschauen, dann müssten wir eigentlich sagen, hier kämpft Gott gegen Dagon. Hier kämpft eigentlich Gott gegen Dagon, denn jedes Volk hatte seinen Gott. Und wenn Völker gegeneinander kämpften, dann war jedem klar, eigentlich geht es nicht um mich. Eigentlich geht es auch nicht um mein Volk. Eigentlich geht es um meinen Gott gegen deinen Gott. Wer ist der Größere der Götter? Das wirkt für uns jetzt vielleicht fremd, weil wir kennen das so nicht. Aber damals war das ganz normal, das Denken der unsichtbaren Welt, die dahinter steht. Ein Gott kämpft gegen den anderen. Und wir sehen das ganz klar, ich fand das beste Beispiel, in 2. Könige 18, das ist jetzt chronologisch etwas weiter als da, wo wir sind, aber dort wird Israel von den Assyrern angegriffen. Da kommt ein riesiges Heer der Assyrer, die sind wieder im Krieg. Und dann passiert etwas ganz Besonderes, nämlich dann tritt eine Person hervor, der wird Rebschake genannt und er ist der mächtige Heerführer der Assyrer. Und dieser Rebschake, der tritt vor Jerusalem, vor die Stadt und dann schreit er den Menschen was zu. Und er sagt was, und das ist echt, das ist jetzt ganz interessant, er sagt, ihr Israeliten, hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch. Wenn er spricht, der Herr, unser Gott, wird uns retten. Hat auch nur einer der Götter der anderen Völker sein Land retten können aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat, Arpad? Wo sind die Götter von Sepharjam, Henna und Ava? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand hätte retten können, dass der Herr Jerusalems aus meiner Hand retten könnte? Das war ganz klar. Wenn zwei Heere aufeinandertreffen, sagt er, dein Gott gegen mein Gott. Wenn dein Gott mächtig ist, soll er dich retten. Ganz einfach. Er soll es zeigen. Und auch wenn dieses Ereignis ein paar Jahre später ist, hier gilt genau das Gleiche beim Aufeinandertreffen. Die sagen, Dagon gegen Gott. Und Dagon schlägt dich vernichtend. Ihr liegt am Boden, ihr blutet, ihr könnt gar nichts mehr tun. Die Philister siegen. Dagon ist mächtiger. Wisst ihr, was das Komische ist? Jetzt beginnt etwas Merkwürdiges. Israel ist geschlagen, auch der Gott ist damit geschlagen. Trotzdem erweisen sie ihm diese Ehre, die ihn in diesen Tempel zu bringen. Aber am nächsten Morgen kommen die Philister und Dagon, der liegt vor der Bundeslade auf dem Boden. Und vielleicht denkst du jetzt so, kann ja auch mal umgefallen sein. Es ist so, als ob ich in mein Büro komme und mein Schrank liegt auf dem Boden. Dann denke ich mir auch nicht so, ja, kann ja mal umgefallen sein. Der fällt nicht einfach um. Okay, also das passiert auch dort nicht. Die wissen schon, wie man sowas aufstellt. Aber die liegt halt da. Also die nehmen den Dagon, die stellen den halt wieder auf. Aber am nächsten Tag wieder. Umgefallen und dieses Mal, sein Kopf ist abgeschlagen, seine Hände sind abgeschlagen, sie liegen an der Türschwelle nach draußen und der Körper, verstümmelt von Dagon, liegt vor der Bundeslade. Es beginnt, dass Gott selber für seine Herrlichkeit streitet. Die Philister waren ja überzeugt, ihr Gott Dagon ist doch der Mächtigere. Das hatte man gesehen in diesem Kampf. Das war für sie klar. Aber nach 2 Nächten hinterlässt Gott selbst ein Zeichen und das ist erst der Anfang. Dagon hat keinen Kopf und keine Hände. Er sagt, kein Denken, kein Reden, kein Handeln. Dein Gott kann gar nichts. Ich schlage ihm alles ab, ich verstümmel ihn und verteile ihn in deinem Tempel. Und damit beginnt eigentlich erst das, was Gott macht. Es bricht eine Krankheit aus um die Bundeslade herum. Wo diese Lade steht, da greift der Tod um sich. Und unser Bericht sagt, hey, die Menschen bekommen Beulen. Und irgendwas hat die ganze Geschichte auch noch mit Mäusen zu tun. Das sehen wir am Ende. Und da musste ich dann auch erstmal ein bisschen im Internet suchen, was hat das jetzt mit Beulen und Mäusen. Die meisten Ausleger gehen davon aus, das ist die Beulenpest. Und damit kannst du vielleicht schon eher was anfangen. Sie sagen, die Beulenpest wird übertragen, wenn Nager im Land unterwegs sind und sie tragen diese Krankheit in sich. Dann haben die Flöhe, und damals war das nicht so, dass alles schön sauber und ordentlich mit einer Dusche und sonst was, sondern diese Flöhe, die kommen zu den Menschen und wenn du gebissen wirst von diesem kleinen Ding, dann kriegst du die Beulenpest. Und ich habe das gegoogelt und habe mich entschieden, kein Bild zu zeigen, weil ich kann dir eins sagen, es ist widerlich. Es ist widerlich. Das ist nicht so eine Beule wie, ich habe mich angestoßen und habe eine Beule, sondern wenn du die Bilder anschaust, das sieht krank aus, wie so riesige Hubbel und die werden schwarz und reißen auf und breiten sich auf dem Körper aus, bis du elendig verreckst. Mit der Pest kannst du vielleicht schon was anfangen. Und wenn die Pest durchs Land geht, Alter, der Tod persönlich steht bei dir in deiner Stadt. Überall diese Mäuse, die durchkriechen, überall diese Viecher, die das übertragen und überall die Menschen, die an der Pest verrecken. Das kommt in die Stadt. Der Tod geht durch die Stadt und er greift um sich. Die Philister in Aschdod, die verbinden das sofort mit der Bundeslade. Irgendwie begreifen sie das und sie sagen, hey, wir schicken die mal weiter in die nächste Stadt, nächstes Gebiet der Philister, aber dort dasselbe Spiel. Die Lade taucht auf und der Tod, der begleitet sie. Ich denke mir so, ich stelle mir das so vor, wenn wir die Augen öffnen könnten für die unsichtbare Welt, also so stelle ich mir das vor, vielleicht weil ich eine blühende Fantasie habe, dann stelle ich mir vor, wie die Philister diese Lade auf so einen Wagen packen und sagen, hey, weg von Aschdod. Einfach bring's in die nächste große Stadt, ins nächste Gebiet. Und die Soldaten, die begleiten das. Und selbst wenn das vielleicht ein strahlend heller Tag wäre, ich glaube, könnten wir einen Blick in die unsichtbare Welt werfen. Das wäre düster. Der Todesengel selber, der folgt diesem Zug und er kennt keinen Erbarmen dort, wo er hinkommt. Wir sehen es auch in der Geschichte später dann, wo David bestraft wird und dann dort die Pest um sich greift. Dort wird es genauso beschrieben. Er sagt, hey, und ich sehe den Todesengel, wie der in die Stadt geht und der greift um sich und das ist furchtbar. Und so geht's weiter, nächste Stadt, Chaos, Elend, die schicken sie weiter, das Auftauchen, das versetzt sie in Schrecken, ich hatte es vorher erzählt, und sie wollen sie nicht, sie fürchten sich. Sie fürchten den Gott, der hinter diesem Symbol steht. Sie kommen dahin, dass sie sagen, lass die Lade des Gottes nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt zu hart auf uns und auf unserem Gott Dagon. So steht es im Text in Vers 7. Lass die Lade Gottes nicht bei uns, denn seine Hand liegt zu hart auf uns und auf unserem Gott Dagon. Weißt du, wie mächtig und wie stark Dagon war? Ich kann dir das ganz genau sagen. Dagon war ganz genau so stark wie die Philister. Wenn die Philister mächtig waren, wenn es gut lief, wenn sie erfolgreich waren, wenn sie kriegerisch erfolgreich waren, dann war Dagon auch mächtig. Dann hatte der Ansehen, dann war das ein bekannter Gott, der sehr mächtig war. Wenn die Philister aber geschlagen wurden, wenn es nicht gut lief, schlechte Ernte, Leute sterben, dann war Dagon nicht so mächtig. Das hing halt davon ab. Dagon ist immer genauso mächtig, wie die Philister mächtig sind. Und hier zeigt Gott etwas, nämlich das, was ich in der Überschrift mit ausdrücken will. Gott ist getrennt von seinem Volk. Das bedeutet, seine Macht, seine Kraft, seine Herrlichkeit, nichts davon, gar nichts, ist auch nur im geringsten von seinen Nachfolgern abhängig. Die Israeliten haben gar nichts gemacht. Kein Israelit war in der Nähe dieser Bundeslade. Die Israeliten, die waren dort und haben ihre Toten begraben. Gott braucht niemanden. Seine Herrlichkeit ist von nichts abhängig, von niemandem. Und weißt du was? Darüber bin ich echt froh. Vielleicht kennst du diesen Spruch, Christen können enttäuschen, Christus nicht. Und ich glaube, genau darum geht's. Genau darum geht's. Wir sollen eigentlich Gott verherrlichen. Wir sollen eigentlich ein Spiegel von Gottes Herrlichkeit sein. Aber ehrlich, wie oft versagen wir? Schaut man mein Leben an, ehrlich, man müsste enttäuscht sein vom Christentum. Schaust du sonst wen an, würdest du auch sagen, das ist Christentum? Vielleicht sollte ich zur Gottheit meines Nachbarn gehen. Ich glaube, der ist ein besserer Mensch. Dann sollte ich gucken, was der für eine Gottheit hat. Und was glaubt der? Noch andere Situationen, und vielleicht kennst du die. Du kommst in ein Gespräch oder da ist ein Gespräch, eine Diskussion und es geht darum, dass der eine halt irgendwie... Also es geht halt um den Glauben und du denkst dir, ich würde echt gern was sagen, vielleicht in der Klasse oder so, aber du hast Angst. Und jetzt gar nicht Angst, dass du, ich würde jetzt sagen, nicht mal die Angst, dass du Menschenfurcht hast, sondern du hast die Angst, guck mal, der andere, der hat so krasse Argumente. Der andere, der ist ehrlich, der ist viel klüger als ich. Und die allermeisten, die sind hier dagegen. Und wenn ich was sage, ich glaube, ich würde das Christentum nur irgendwie schwächlich darstellen. Ich glaube, wenn ich für das Christentum einstehe, dann ist es irgendwie ein erbärmliches Zeugnis. Ich glaube, ich sage lieber nichts. Warum? Nicht mal, weil ich Angst habe, sondern weil ich Angst habe, Gott, ich beschmutze dich. Ich bin lieber still. Oder vielleicht kennst du das andersrum. Du bist in der Diskussion und ja, argumentiert, dann geht es vielleicht darum, dass der Glaube veraltet ist und das Patriarchat und was weiß ich, was alles da jetzt gerade so kommt, an der Hochschule auch gerade so veraltet ist und Frauenknechtendes und sonst was. Dann wird da ein bisschen Bashing drauf und dann geht es in eine Diskussion und dann bin ich verbissen. Dann sage ich, nein, Mann, du bist im Unrecht. ich habe die besseren Argumente, hier Bibelstellen und so weiter. Und es wird so, vielleicht kennst du es, so richtig verbissen und es wird eine kalte Stimmung, aber ich bleibe dran. Ich beiß mich fest, weil ich werde dich überzeugen, dass ich recht habe, weil ich habe ja recht, ich tue ja auf der Bibel fundiert, also argumentieren. Du musst jetzt, nee, darfst nicht weggehen, bleib hier, jetzt, wir regeln das, ich bin im Recht. Ich weiß nicht, ob du eine dieser beiden Situationen kennst, ich will ehrlich sein, ich kenne beide. Ich kenne beide, dass ich nach einem Gespräch gegangen bin und ich dachte mir, oh Mann, warum fällt mir jetzt, dann rede ich mit dem, dann fällt mir irgendwie nicht die passende Bibelstelle ein und jetzt, oh, wo der weg ist, da fällt mir das perfekte Beispiel ein, hätte ich das dem doch vorher gesagt, jetzt habe ich die passende Bibelstelle und das Beispiel und dann vor dem stehe ich da wie so ein stotternder Fünftklässler und bringe nichts raus und ich denke mir, Mann, weißt du, was hat der jetzt für ein Bild? Den Glauben, den Gott, mein Gott, den habe ich schön beschmutzt. Ich wollte es gut machen, aber ey, ich habe voll versagt. Und ich kenne auch das andere. Das merke ich, ich bin in der Diskussion, ich bin verbissen, weil ich muss den jetzt überzeugen, weil ich recht habe, weil die Bibel recht hat. Der checkt es nicht. Und dann beiße ich mich fest, weil ich muss doch jetzt hier um die Ehre Gottes kämpfen. Da kann ich nicht locker lassen. Da muss ich dranbleiben. Ja, auch mal vielleicht ein bisschen härter, weil es geht ja schließlich um die Ehre Gottes. Ich bin ja schließlich sein Kämpfer und sowas. Aber diese Geschichte sagt, musst du nicht. Gott ist nicht so mächtig, wie ich es bin. Gott ist nicht so stark, wie ich es bin. Und ey, das ist gut so, weil es wäre erbärmlich, wenn mein Gott so wäre wie ich. Gott wird für sich selber streiten. Du musst nicht mit deiner Taschenlampe für die Sonne kämpfen. Glaub mir, brauchst du nicht. Gott wird für sich selber streiten. Und weißt du, das fühlt sich richtig gut an. Für mich fühlt sich das richtig gut an. Nicht, dass ich jetzt sage, ja, dann muss ich gar nichts mehr machen. Gott macht ja, nee. Sondern, dass ich sage, auch wenn ich jetzt nicht die 5 passenden, perfekten Bibelstellen auf der Zunge habe, ich bekenne trotzdem meinen Gott. Auch wenn ich Angst habe vielleicht, dass der andere die besseren Argumente oder der klügere Typ oder der bessere Diskussionsführer ist, dann sage ich, hey, ich kann trotzdem meinen Glauben bezeugen. Ich kann sagen, hey, ich stehe dazu. Und das ist mein Gott. Und ich muss dir nicht beweisen, dass Gott hier der Größte und Beste ist. Ich, hey, ich weiß es. Ich bezeuge das und ich schäme mich nicht fürs Evangelium. Aber ich weiß, der Herr wird für sich selber streiten. Ich muss es nicht machen. Und das ist gut so. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt. Was passiert? Sie schicken Gott weg. Was folgt? Wir haben es am Anfang gesehen. Die Philister sprechen es aus. Ey, die Hand Gottes, die liegt zu schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Wir befragen die Weisen. Klare Anweisung. Die Bundeslade, die muss zurückgeschickt werden. Sie bereiten alles vor. Frische Kühe, Schatzkiste, Gaben, 5 Beulen, 5 goldene Mäuse. Die geben viel mehr mit. Wir lesen es am Ende von Kapitel 6. Sie sagen, hey, alles ist recht. Alles ist recht. Hauptsache, ihr geht. Hauptsache, das Ding geht. Das ist genauso wie bei den Ägyptern, da ist auch, die wollen das Volk erst nicht gehen lassen, dann kommen die Plagen, die werden richtig geschlagen und dann am Ende sagen die, geht. Und auch die Ägypter beschenken die mit Reichtümern und sonst und sagen, Hauptsache ihr geht, geht einfach. Und so ist es hier auch, die Philister sagen, Hauptsache weg, pack alles drauf, Goldgeschenke, tralala, weg damit. Irgendwie, als ich das gelesen habe, muss ich dir ehrlich sagen, fand ich es schade. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nachvollziehen kannst, aber irgendwie fand ich es schade, weil ich mir dachte, stell dir vor, wie nah die Philister am echten Gott dran waren. Kein anderes Volk sonst wahrscheinlich, da gibt es Völker auf der Welt, die hätten damit nie was zu tun, aber diese Philister haben diese Bundeslade. Sie wissen, da steckt ein Gott dahinter und der ist übermächtig und wir erleben, wie dieser Gott, also wie mächtig dieser Gott ist. Eigentlich viel mächtiger als Dagon, weil sie sagen, ey, die Hand liegt auch zu schwer auf Dagon. Wir haben den vielleicht seinen Kopf und Hände wieder angeklebt, aber das ist trotzdem zu schwer. Der kann das immer noch nicht tragen. So nah dran und ich denke mir, sie stellen nicht die Frage, wie könnte ich jetzt dorthin? Also, wenn das der echte Gott ist, wir erleben das ja, wie kann ich dann zu dem kommen? Sondern sie sagen, wir wollen Dagon. Schick die weg. Sie kommen nicht darauf, Gott anzubeten. Sie kommen nicht darauf, den kaputten Dagon zu entsorgen. Sie forschen, wenn Gott wirklich wäre, wie kann ich dann zu ihm kommen? Nein, das interessiert sie nicht. sie wollen ihn einfach weg. Sie wollen ihren Dagon nicht ausräumen. Und der steht für ihre Träume, ihr Leben, ihre Gewohnheiten und so weiter. Und damit komme ich wieder auf meinen ersten Punkt, der sagt, die Menschen, die denken, ich stelle Gott auch noch dazu, der hat mein Leben auch noch Platz. Ich kann die Bundeslade noch neben meinen Dagon stellen. Und dann ist es richtig cool, weil dann doppelter Segen, Dagon und Gott, sagen, nein, hat noch niemals geklappt. Und du musst eine Entscheidung treffen. Und die Philister treffen eine Entscheidung und sie sagen, lass uns Dagon. Lass uns unsere Träume, lass uns unser Leben. Geh weg von uns, Gott. Wir schicken dich weiter. So nah dran und doch vorbei an der Herrlichkeit vom echten Gott. Und ich denke mir, wie viele hören Gottes Wort? Wie viele sehen vielleicht in ihrem Leben oder im Leben anderer, was dieser Gott tut? Aber wenn sie mit Gott in Kontakt kommen, dann merken sie, vieles müsste weichen. Und es stimmt. Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Vieles müsste sich ändern. Dagon müsste ja weg. Und dann sagen sie, nein, zieh weiter, Gott. Wir wollen dich nicht. Und ich weiß es nicht, weil ich kann nicht in dein Herz reinschauen. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, du bist nah dran auf jeden Fall, denn du hast die Botschaft gerade gehört vom echten Gott. Und du hast es gesehen bei Menschen um dich herum. Und die Frage ist, lässt du ihn weiterziehen oder nicht? Ganz abschließend will ich aber mit einer Person, die wird in diesem Text nicht erwähnt, aber sie kommt dann später vor in 2. Samuel. Und das fand ich irgendwie dann, naja, einen schöneren Abschluss. Und zwar gibt es eine Person, nämlich Ittai den Gattiter. Ich weiß nicht, den Namen hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du so ein fleißiger Bibelleser bist und irgendwie auf verrückte Namen stehst, dann bist du Ittai der Gattiter. Wie der Name schon sagt, also der kommt aus Gad und Gad ist eine dieser großen Philisterstädte und das weiß man jetzt nicht ganz genau, weil wir haben nicht die ganz genauen Zahlen, so wann, da steht jetzt nicht sein Geburtstag in der Bibel drin von dem Ittai, aber es kann gut sein, dass Ittai während dieser Zeit schon in Gad gelebt hat, als Kind oder junger Mann. Und dieser Ittai, der bekommt was vom echten Gott mit. Der sieht es. Und der sieht und der erfährt, die Lade von dem echten Gott, die geht nach Jerusalem. Und später wird dieser Ittai, er wird ein Soldat, er wird ein Krieger, und zwar wird ein richtig krasser Krieger. Und dann entschließt er sich, ich gehe der Lade nach. Und Ittai taucht auf in 2. Samuel, und zwar als einer von den 30 Helden Davids. Da wird er aufgelistet, und da ist Ittai der Gattiter dabei aus Gad. Und das fand ich irgendwie so cool. Dieser Ittai reist der Lade nach, dem wahren Gott. Und er geht nach Jerusalem und er sagt, also es kommt dann zu einem Kampf, David gegen Absalom und Absalom nimmt die meisten Männer tatsächlich in Beschlag. Nur die Treuesten bleiben bei David, beim auserwählten König Gottes. Und Ittai gehört dazu. Und David sagt zu dem Ittai, hey, du bist nicht mal von hier. Du bist aus Gad, du bist ein Philister. Warum sollst du dir diesen Kampf auf Leben und Tod antun für mich? Und dann sagt der Ittai diese Worte. Er antwortet dem König und sprach, so wahr der Herr, der Gott lebt, und so wahr mein Herr und König lebt, wo immer mein Herr der König ist, gerade es zum Tod oder Leben, da wird auch dein Knecht sein. Und Ittai geht in der Bibel ein als ein Philister, der nach Jerusalem geht und der dem Gesalbten Gottes folgt und der Gott akzeptiert, der sagt, hey, das ist der wahre Gott, so wahr Gott lebt, ich folge seinem Gesalbten König. Und das fand ich irgendwie so einen coolen, also naja, so einen schönen Abschluss zu sehen. Der eine hat es gemerkt. Einer hat es erkannt, er zieht der Bundeslade nach, er gehorcht dem wahren Gott und folgt dessen König. Er wird ein Held, er wird ein Vorbild in der Bibel, von Gad zu Gott. Das ist mein Abschluss, das sagt, hoffentlich hat jeder von uns diese Reise erlebt, von Gad zu Gott. Amen.